Herzlich willkommen zum Corona-Cast Folge 2. Wir sind Johanna,
Sophie,
Julia
und wir sind drei Studentinnen der sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in München am Campus Benediktbeuern. Wir freuen uns, dass Sie heute zuhören. Heute mit dem Thema der Alltag von Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe.
Dazu haben wir ein Interview mit Katrin geführt. Sie ist 17 Jahre alt und wohnt in einer stationären Mädchenwohngruppe. Und das Interview haben wir Mitte Oktober 2020 geführt, zwischen den zwei Lockdowns.
Ich möchte euch jetzt Katrin näher vorstellen. Sie hat zu dem Zeitpunkt des Interviews ein Berufsfindungsjahr gemacht und in dieser Mädchenwohngruppe gelebt. In dieser sind alle Mädchen therapeutisch angebunden und haben teilweise einen besonderen Förderbedarf. Und die meisten Mädchen von ihnen haben auch traumatische Erfahrungen gemacht.
Und in welcher Altersgruppe sind die Mädchen?
Also in der Gruppe leben 8 Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren.
Und die, also es ist eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Einrichtung, also die Mädchen leben da wirklich für ihre ganze Kinder- und Jugendzeit.
Ja genau, es ist eine Einrichtung, die ja auf längere Zeit angedacht ist. Das Endziel ist nach Möglichkeit die Rückführung in die Herkunftsfamilie. Dies ist aber bei vielen der Kinder und Jugendlichen sehr unrealistisch und deshalb ist es erstmal das Ziel, sie auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten.
Na gut, danke schön für die Erklärung. Und wo wohnt jetzt Katrin aktuell?
In einer Wohngruppe, die zur weiteren Verselbstständigung gedacht ist. Also sie hat davor ein Berufsfindungsjahr gemacht und jetzt anschließend daran sowas Ähnliches, wo sie eben verschiedene Berufe im geschützten Rahmen ausprobieren kann, wie Maler und Tischler und alle verschiedensten Berufe, die sie gerne machen möchte, Gärtnerei. Und daran anschließend kann sie eben diese Berufe, die sie innerhalb dieser Einrichtung ausprobieren kann, auch eine Ausbildung machen. Genau, und bleibt dann eben bis zum Ende der Ausbildung in der Wohngruppe.
Und wie hat sich jetzt der Alltag von Katrin während Corona so verändert oder wie hat sich der gestaltet?
Also zunächst mal war eigentlich der Umzug in die Wohngruppe, wo sie jetzt lebt, schon im März 2020 geplant, konnte aber erst im August umgesetzt werden aufgrund der Corona-Beschränkungen.
Wie hat sie das aufgenommen? Weil ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Ich meine, so ein Umzug wird ja länger geplant wahrscheinlich. Und dann im März ist es dann endlich soweit und dann ist der Lockdown natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich enttäuscht gewesen ist.
Also sie war schon traurig darüber, weil es einfach gerade für traumatisierte Kinder und Jugendliche sind gerade so Veränderungen, die so plötzlich kommen, sehr schwierig. Also da sind klare Strukturen und lange Vorbereitung auf Veränderungen wichtig. Und sie hat sich einfach schon darauf eingestellt, hat schon die Kisten gepackt und so weiter. Katrin hat aber auch benannt, dass es schön war, sich von der Wohngruppe, in der sie ja auch 10 Jahre gelebt hat, was ja doch eine lange Zeit ist, sich gut verabschieden konnte und durch den Lockdown ja auch wirklich nochmal intensive Zeit mit der gesamten Wohngruppe haben konnte.
Und im Lockdown, wie war die Zeit an der Wohngruppe? Gab es da irgendwelche Regelungen, Einschränkungen?
Also man kann eigentlich das mit einer Ausgangssperre, wie sie es in anderen Ländern gab, vergleichen. Katrin hat es auch so benannt, wie eingesperrt, also sie fühlt sich wie eingesperrt, da sie keinen Kontakt zu Eltern, zu Freunden, Katrin hat auch einen Partner, sie durfte auch keinen Kontakt zu ihrem Partner haben. Also man kann eigentlich von einer sozialen Isolation sprechen, sie hat nur noch Kontakt eben innerhalb der Gruppe und durften auch das Gelände nicht verlassen.
Also das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, gerade für eine Jugendliche, wenn man die eigenen Eltern nicht sehen darf und gerade den eigenen Partner, gerade in der Pubertät ist, denke ich, kennen wir alle, wollen wir gerne mit unserem Freund dann natürlich zusammen sein. Und dann muss sie ja zwangsläufig mit den anderen Kindern und Jugendlichen in ihrer Gruppe Zeit verbringen. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
Und ich finde es vor allem auch schwer, dann das auch immer einzuhalten. Gab es denn solche Regelbrüche oder irgendwas, wo das nicht eingehalten wurde?
Der Freund von Katrin ist mal vor die Wohngruppe gekommen, unerlaubterweise, weil ja sie durften sich ja nicht sehen und erst recht nicht das Haus betreten. Und sie ist halt dann vor die Wohngruppe gekommen und sie haben sich halt heimlich umarmt. Und das haben natürlich die Pädagoginnen dabei ja mitbekommen. Und die Konsequenz daraus war auch, weil ihr Partner schon in der Einrichtung, zu der die Wohngruppe gehört, in der sie jetzt wohnt, gelebt hat.
Mhm.
Und es auch ein Stück weg ist von der anderen Einrichtung. Ihr Freund musste dann eben in Quarantäne, als er wieder in der Wohngruppe zurück war. Und sie hat natürlich klare Ansage von den Pädagoginnen bekommen, dass es so nicht geht. Und ja, ich hatte bei Katrin auch das Gefühl, dass das für sie wichtig war, mal gegen die Regeln zu verstoßen, um den Ernst der Lage bzw. den Sinn der Regeln zu verstehen. Und danach gab es auch keine weiteren großen Regelverstöße.
Und welche Sanktionen gab es von Seiten der Pädagoginnen? Gab's, also, weiß ich, wenn ich jetzt raus in den Garten gegangen bin oder irgendwo abgehauen bin, gab es dann bestimmte Sachen, die mich erwartet haben, wenn ich dann zurückgekommen bin als Jugendliche?
Sowas wie Hausarrest oder so?
In den Garten durften sie ja noch, also sozusagen der Garten war die Grenze, also der gehörte noch zum Gelände. Wenn sie jetzt aber sich zum Beispiel mit Leuten im Garten getroffen haben oder wirklich das Gelände verlassen haben, war eigentlich die Sanktion einer Zimmerquarantäne, also dass sie sozusagen isoliert von der Wohngruppe sind, was aber mehr oder weniger gut umzusetzen ist, da einfach sie sich das gleiche Bad teilen und solche Geschichten. Gerade für die Pädagoginnen es auch schwer war, da sie ja die Regelverstöße teilweise auch wirklich nachvollziehen konnten, dann diese strengen Regeln durchzuhalten.
Und du sprichst gerade von einer Zimmerquarantäne. Gab es denn in dieser Einrichtung oder hat Katrin etwas erzählt, dass sie auch selbst mal in Quarantäne war oder dass da ein positiver Corona-Fall in der näheren Umgebung vorkam?
Also in der Wohngruppe an sich gab es keinen positiven Corona-Fall. Es gab natürlich öfter Kinder und Jugendliche, die getestet werden mussten. Auch sie wurde zweimal getestet und musste dann eben in dieser Zimmerquarantäne bleiben. In der Mädchenwohngruppe, wo sie davor war, war das aber nicht so schlimm für sie, weil da die Regeln nicht ganz so strikt waren, also sie durfte einfach dann, wenn sie ins Bad musste, ins Bad gehen. Und die Pädagoginnen haben ja auch ganz normal ohne Schutzkleidung das Essen ins Zimmer gebracht. In der Wohngruppe, wo sie aktuell lebt, sind die Regeln sehr viel strikter. Also wenn sie das Zimmer verlassen möchte, muss sie bei den Pädagoginnen im Büro anrufen. Und die Betreuerinnen betreten das Zimmer auch nur mit Schutzkleidung. Und genau, also so, Katrin hat es auch sehr so geschildert, dass sie sich gefühlt hat, wie was total schlimm krank ist.
Wie eine Aussätzige.
Genau.
Mhm. Hat es Spuren an ihr hinterlassen oder was sagt sie selbst über die Zeit? War es sehr herausfordernd oder hat man sich dran gewöhnt? Oder?
Durch die Quarantäne jetzt? Mhm. Oder? Also es war so, dass es natürlich am Anfang ging es noch, aber dann hat sie zum Beispiel einfach Netflix geguckt und sich so einfach beschäftigt. Mit der Zeit ist es aber natürlich dann auch langweilig geworden und es war gerade schwierig, dann wieder den Partner eben nicht sehen zu können. Aber sie hat es eigentlich sehr gut meistern können. Und was ich sehr, sehr, sehr schön fand, was sie dann erzählt hat, dass sie als zur Feier des Tages mit ihrem Freund zu McDonald's gefahren ist, als sie Quarantäne vorbei war.
Genau. Das ist eine schöne Geschichte. Und wie waren die Hygienemaßnahmen in dieser Wohngruppe?
Also gab es irgendwelche speziellen Maßnahmen, die wir jetzt hier in unserem Alltag nicht haben?
Also zunächst nicht, also außer, dass sie eben immer Hände waschen mussten, wenn sie in die Wohngruppe kommen und dass viel desinfiziert wurde, würde ich sagen, gab es jetzt nichts. Aber im weiteren Verlauf der Pandemie müssen die Pädagoginnen Masken tragen, was gerade für traumatisierte Kinder und Jugendliche sehr schwierig ist, da Mimik sehr wichtig ist, damit sie das, was die Gefühle und Stimmungen einschätzen können, weil sich da eben Kinder und Jugendliche mit Traumaerfahrungen schwer tun und es auch einfach ein Stück weit Eingreifen ins private Leben ist von Regeln, die eigentlich im öffentlichen Raum gelten. Also Kinder und Jugendliche äußern dann auch oft, warum müsst ihr denn jetzt Masken tragen? Die Eltern von meinen Freundinnen müssen ja auch keine tragen und solche Sachen. Also da kommt so, finde ich, ein bisschen, wird deutlich dieses, ist es eigentlich das Zuhause von den Kindern und Jugendlichen? Auf der anderen Seite aber irgendwie auch nicht so wirklich.
Und in der Gruppe selbst, in dieser Wohngruppe, wie sieht da so die Gruppendynamik aus? Wie vertragen sich die Kinder und Jugendlichen untereinander, weil ja doch jetzt deutlich mehr Zeit miteinander verbracht wird?
Also zum einen gab es schon mehr Konflikte. Also Katrin hat auch erzählt, dass gerade Konflikte zwischen den jüngeren und den älteren Kindern sehr viel waren, weil natürlich die Jugendlichen dann genervt waren, wenn die Kleinen die ganze Zeit rumgeschrien haben und dann zum Beispiel den halben Tag Pferd gespielt haben und durchs Haus galoppiert sind. Dann war natürlich, ja, waren die Jugendlichen sehr genervt davon. Aber es gab auch positive Punkte. Also die Gruppe hat natürlich teilweise zwangsweise, aber dann auch freiwillig natürlich Aktivitäten zusammen gemacht, haben zusammen einen Film geschaut oder Katrin hat zum Beispiel den Kleineren beim Basteln geholfen.
Also es gab auch viele positive Auswirkungen. Die Gruppe ist jetzt enger zusammengewachsen.
Ja, schön. Es ist mehr so das Gefühl von Gruppe, weil sonst jeder, dadurch, dass sie auch auf unterschiedliche Schulen gehen, jeder so verstreut ist den ganzen Tag, dann noch seine Therapie hat, beim Abendessen dann auch nicht immer alle zusammen sind. Und so war das so fürs Gruppengefühl eigentlich sehr positiv. Und das ist, wenn man 24/7 zusammen ist bei den Kindern und Jugendlichen zu Konflikten kommt, ist, glaube ich, was ganz Normales.
Ja. Du hast gerade schon das Thema Schule angesprochen. Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage dazu. Ich glaube, Sophie wahrscheinlich auch.
Genau, ich habe mir nämlich gerade gedacht, dass es ja durchaus auch positiv sein kann, dass mehr Kinder oder die Größeren sich mit den Jüngeren beschäftigen im Thema auf Schule, dass man sich gegenseitig helfen kann. Aber dass das eigentlich ja auch praktisch ist, weil man von anderen lernt. Habt ihr die Erfahrung oder hat Katrin die Erfahrung gemacht, dass sie da was weitergeben konnte?
Also Homeschooling war zunächst mal sehr, ja, zu viel Anspannung geführt in der Gruppe, dadurch, dass auch zunächst an technischen Mitteln es einfach gefehlt hat. Und gerade im ersten Lockdown, also jetzt sind die Kinder und Jugendlichen ja wirklich, sage ich mal, schon Profis in Homeschooling. Aber im ersten Lockdown wussten sie ja gar nicht, was ist das, was muss ich jetzt machen, wieso muss ich meine Hausaufgaben jetzt vormittags machen, war bei den Kindern ganz oft die Frage, weil sie das einfach nicht so wirklich begreifen konnten. Es war auch sehr anstrengend, weil sie sich selber eine Struktur schaffen mussten, so dieses selbstständige Lernen. Gerade auch so Zoom-Meetings war für die Kinder ja auch was ganz was Neues. Und was eben auch schwierig war, dass die Pädagogen eben nicht allen Kindern gleichzeitig helfen konnten und dann halt 8 Kinder eine Frage hatten und dann so das Lernen zu warten.
Wie viele Pädagoginnen sind denn da immer pro Schicht da?
Also im Normalfall 2. Dadurch, dass aber ja dann, sag ich mal, der Betreuungsaufwand höher war, weil normal müssen ja keine Pädagoginnen in der Gruppe sein, wenn die Kinder in der Schule sind. Dann war ja eine Betreuung rund um die Uhr notwendig und dadurch waren natürlich die Pädagogen auch sehr belastet und mussten viel Überstunden leisten. Dadurch konnte es auch nicht immer gewährleistet sein, dass 2 gleichzeitig im Dienst sind. Das war eben auch ein Punkt, den die Kinder und Jugendlichen gemerkt haben, dass die Betreuerinnen gestresst sind und dann eben ihnen allen helfen mussten. Und was ich aber sehr positiv fand, dass bei manchen Grundschulkindern sie wirklich vormittags permanent die Möglichkeit hatten, die Lehrerin anzurufen, wenn sie eine Frage hatten. Dadurch hatten sie so das Gefühl, sie haben einen Ansprechpartner, weil es sonst eben schwierig war. Und was du angesprochen hast vorhin, Sophie, so untereinander war es schwierig, dass sie sich helfen, weil jeder wirklich so mit seinen Dingen beschäftigt war und eh schon, sag ich mal, so viel Druck auf den Kindern war, dass es dann zu viel gewesen wäre, wenn die sich untereinander geholfen hätten.
Und wie hat Katrin das gemeistert, die Schulsituation?
Also zunächst fand sie es mal sehr positiv, weil einfach sehr viel Stress und ja so um die Schule weggefallen ist. Also der Schulweg ist weggefallen. Sie konnte sich den Lernort selber aussuchen. Wenn sie im Bett lernen wollte, dann hat sie im Bett gelernt. Da hat man auch gemerkt, wie unterschiedlich gut die Kommunikation von den Schulen ist. Also es kam zunächst sehr, sehr wenig Material von der Schule, was natürlich erstmal von Katrin als sehr angenehm empfunden worden ist.
Das kann ich mir vorstellen. Mit 17 hätte ich das, glaube ich, auch gut gefunden.
Auf der anderen Seite hat aber dann nach einer Zeit ist natürlich trotzdem Langeweile aufgekommen. Und sie hat auch so das, was die Schule sonst mit sich bringt, also gerade diesen Kontakt mit Gleichaltrigen, das hat ihr dann gefehlt. Also ich glaube, so der Lernstoff an sich jetzt nicht, aber so das Drumherum hat dann schon gefehlt. Aber ich denkt, dass sie das, was sie erledigen musste, schon gut erledigen konnte, was sie so erzählt hat.
Und wie ging es ihr generell jetzt während der Lockdowns oder auch während der gesamten Corona-Pandemie? Also vom Wohlbefinden her, von ihrer Psyche her, hat sie dazu was erzählt?
Also Katrin hatte schon vor der Corona-Pandemie eine leichte Form von Depressionen. Und Katrin hat so benannt, dass die Depression durch die Beschränkungen, also durch den Lockdown, beziehungsweise durch das von ihr auch benannte Eingesperrtsein verschlechtert haben. Und durch die Lockerung dann aber ihre Stimmungen wieder verbessert hat. Also dass ihr Wohlbefinden sehr von, ja, war stark davon abhängig, wie die Lage aktuell war oder immer noch ist.
Und jetzt sind ja nicht nur Psyche und das Wohlbefinden hat sich ja verändert, sondern man schafft ja durch Corona oder bekommt durch Corona auch ganz viele neue Ressourcen, die positiv oder auch negativ sind. Hat Katrin dazu etwas erzählt?
Also ein Punkt, den sie jetzt sehr positiv für sich neu entdeckt hat. Katrin war davor immer eher so, bin in meinem Zimmer und gehe nur raus und spazieren, wenn es unbedingt sein muss. Und hat dann aber so für sich entdeckt, dass in der Natur draußen sein, mal spazieren gehen, einfach Bewegung an der frischen Luft echt was Positives ist. Und auch hat sie für sich nochmal so gemerkt, dass der Austausch mit Gleichaltrigen wirklich sehr viel wert ist. Ja, ihr einfach sehr viel geben kann.
Das war eigentlich was Positives, oder?
Schön. Also ich finde, mit so einem positiven Aspekt können wir auch unsere heutige Folge dann abschließen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben, und wir freuen uns drauf, wenn Sie dann bei unserer nächsten Folge wieder einschalten.